Liebe Gemeinde, gestern auf der Straße traf ich einen guten Freund und ich fragte ihn direkt, was er zum Beten meint. Weil ich wusste, dass er öfter in die Kirche geht, dachte ich, er könnte mir doch helfen beim Gebet. Er sagte, lies die Bibel, dort stellt sich Gott persönlich vor. Lies die Bibel, lerne Gottes Wort. Mir wurde gerade klar, das ist wahrscheinlich so der erste Rap, ne? Aber das ist ein Lied aus unserer Jugendzeit, also bestimmt jetzt, ich bin 60, so 40 Jahre her, da haben wir das geschmettert in der Jugendgruppe, liebe Gemeinde. Ein fetziges Lied, das man schnell singen muss, um die vielen Silben unterzubringen in dem frischen Rhythmus. Und wie ihr merkt, der Text hat sich mir eingeprägt mit der Zeit damals. Genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir ihm Raum geben, uns immer wieder dafür Zeit nehmen, sonntags im Gottesdienst, im Hauskreis oder in der Bibelstunde, wohl vor allem auch in der persönlichen stillen Zeit, dann erfüllt das Wort Gottes langsam aber sicher diesen Raum. Den Raum in uns. Es prägt sich in uns ein, hat die Chance, unser Denken und unser Handeln zu beeinflussen. Die Stimme, der du zuhörst, wird dich prägen, wird deine Einstellung zum Leben, zu den Dingen, zu bestimmten Themen prägen. Das ist ja nichts Neues. Doch heute Morgen möchte ich dich und genauso auch mich an diese Wahrheit erinnern, dass das Wort Gottes auch uns in unserem Leben prägt, wenn wir ihm zuhören. Unter all den Nachrichten, die an jedem Tag um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, die eine, die wahrhaft gute Nachricht herauszuhören, das ist gar nicht selbstverständlich. Denn das Wort Gottes drängt sich uns nicht auf. So ist es nicht verwunderlich, dass in vielen Häusern die Bibel oft nur noch im Wohnzimmerregal steht, das allmählich einstaubt. Also ist es das Ziel meiner Predigt heute Morgen, dass wir erstens unsere Bibeln doch einfach wieder mehr in die Hand nehmen, dass wir uns neu öffnen mögen für die alten Zeilen, die Verse, die so bedeutsam sind für unser Leben, und dass wir zweitens weitergeben, was wir gelernt haben, sei es in, sei es außerhalb dieser Gemeinde, und dass wir drittens es möglichst systematisch tun, mit Nachdruck, mit Struktur und Strategie. Die Predigt ist heute etwas, aber nicht viel länger. Also lehnt euch zurück, entspannt euch, genießt den Moment. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Wort aus Lukas 11, Vers 28. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. In welchem Zusammenhang sagt Jesus dies? Schauen wir in die Bibel. Ich lese die Verse 27 und 28 aus dem Lukas-Kapitel im Zusammenhang. Als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge zu ihm: Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen oder bewahren. Der Text beginnt mit, als er das sagte, als Jesus das sagte, als er was sagte? Gehen wir noch ein paar Schritte zurück. In den Versen vorher lesen wir von der verhängnisvollen Wirkung unreiner Geister, von dem Schaden, den sie anrichten können in einem Menschen. Dann kommt da die Frau und stellt die einfache Verbindung her zwischen Jesus und der Mutter, die ihn ausgetragen, geboren und anfangs versorgt hat. Sie preist Maria selig, doch Jesus geht gar nicht darauf ein. Ihm ist wichtig, die Verbindung zwischen dem Hören und dem Bewahren des Wortes Gottes und der Seligkeit herzustellen. Ich sage das, was der Herr sagt, mal mit meinen Worten. Wirklich zu beglückwünschen sind die, die Gottes Wort ihre volle, ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, die es anhören, wirklich zuhören, mit dem Herzen hören, in sich hereinlassen, es sich auswirken lassen und es schließlich im Kopf behalten, konsequent daran fest und es in Ehren halten. Das hat dann auch mit Schutz zu tun, mit Schutz vor den Abseiten und Abwegen unseres Lebens, die uns wegziehen können von Gott und die uns mitten hineinlocken können in Chaos und Verwirrung. So wichtig eine liebevolle Mutter für meine Entwicklung auch ist, mich bewusst an Gottes Wort in meinem Leben zu orientieren, das ist der eigentliche Schlüssel für mein Leben. Das erinnert mich an Jesus in der Wüste. Er hat wochenlang nichts zu sich genommen, hungert, und der Satan sagt zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach, dass diese Steine Brot werden. Und Jesus antwortet mit Gottes Wort. Er zitiert Worte aus der Schrift. Er widerspricht dem Teufel mit der Bibel. Er sagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Der Schlüssel zu deinem Leben, zu meinem Leben, ist nicht Brot, sondern das Wort Gottes. Nichts ist wichtiger als Gottes Wort in unserem Ohr. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Diesen Liedvers hat Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Begründer der Brüdergemeinde, im Jahr 1725, also vor fast 300 Jahren, geschrieben. Stellen wir uns mal einen 300 Jahre alten großen Laubbaum vor. Was für eine lange Zeit hat er gesehen. Welchen Stürmen, welchen heißen Sommern und kalten Wintern hat er standgehalten, fest verwurzelt im Boden. Genauso standhaft wurzeln auch wir im Wort Gottes für unser ganzes Leben. Und weit darüber hinaus bietet es uns einen festen Grund und einen festen Boden, in dem wir uns fest krallen können, wenn der Wind des Alltags oder der Sturm besonders herausfordernd der Zeiten um uns her tobt. Ihr kennt die Geschichte von der Hildesheimer Rose. Eine Legende umgibt den Rosenstock, die besagt, dass er 1000 Jahre alt sein soll. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Aber Fakt ist folgender, und ich zitiere direkt aus der Website domhildesheim.de: Bei einem Bombenangriff im März 1945 lag während des Zweiten Weltkriegs, verbrannte der Rosenstock und lag unter Trümmern begraben. Wie ein Wunder erschien es den Überlebenden dieser Katastrophe, als die Reste der Rose dennoch neue Triebe entwickelten. 8 Wochen nach der völligen Zerstörung des Hildesheimer Doms sprossen aus den verschütteten Wurzeln, so steht es hier, 25 neue Triebe hervor. So wie die frischen grünen Triebe, mit denen keiner mehr rechnete, mitten in der Hoffnungslosigkeit der zerstörten Mauern von Hildesheim den Überlebenden neue Hoffnung schenken, so lässt Gottes Wort in dir sich keinesfalls kaputt kriegen. Geht es mit dir durch ärgste Zeiten, hält dich am Leben und rettet dich aus der Finsternis. Das passt auch zu dem Jesuswort in Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Auch hier ist interessant, den Zusammenhang herzustellen. Jesus beendet nämlich mit diesem Gleichnis die große bahnbrechende Predigt vom Anfang des Evangeliums des Matthäus, nämlich die Bergpredigt. Wort des lebendigen Gottes. So lebendig, dass die Menschen am Ende einfach nur eines waren: total betroffen. Bis hierhin stelle ich fest, wir haben im Wort der Schrift unsere Basis, unser Fundament. Wir brauchen das Wort Gottes, brauchen die ständige Auseinandersetzung damit, die Betrachtung, die Reflexion und den Umgang damit. Wir brauchen das Wort Gottes, so wie die Luft zum Atmen, wie Wasser zum Trinken. Es ist lebenswichtig für uns und unseren Glauben. Und daher ist nicht überraschend, dass Johannes sein Evangelium in Kapitel 1, Vers 1 mit der Feststellung beginnt: Das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Und er sagt weiter, dass das Wort, also Gott, in Jesus selbst Fleisch wird, also auf die Erde kommt. Gott ist das Wort. Er wohnt in seinem Wort. Wer an Gott glaubt, wer an ihm festhält, der hält ganz selbstverständlich auch am Wort Gottes fest und streckt sich danach aus. Denn eins steht fest: Das Wort Gottes, das sind nicht einfach aneinandergereihte Buchstaben. Das Wort ist vielmehr lebendig, voller Kraft. Und wieder ist es auch nicht verwunderlich, dass die Hoffnung für alle den Vers 12 aus Hebräer Kapitel 4 wie folgt übersetzt: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und in unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche des Herzens. Das macht Gottes Wort in uns so bedeutsam, dass es in uns zu leben und zu wirken beginnt. Darum, wenn du in der Bibel liest, dich mit demütigem Herzen öffnest für dieses Wort, dann mach dich auf Überraschungen gefasst. Gott schafft es, dich durch ein Buch, das es schon 2000 Jahre und länger gibt, augenblicklich und persönlich anzusprechen. Wie er das macht, keine Ahnung. Aber er tut es, immer wieder. Er findet dich, er findet deine Augen zwischen den Zeilen, er spürt dich auf, stört deine Gedanken auf mit seiner klaren und nachdrücklichen und doch so liebevollen, demütigen, freundlichen Art und ordnet dich neu in dir selbst. Darum lass dich drauf ein, lies die Bibel, dort stellt sich Gott persönlich vor. Und mehr als das, er spricht dich ganz persönlich an. Er liebt dich unmittelbar durch sein Wort. Auf diese Begegnung sozusagen mitten im Garten Gottes zwischen den blühenden Buchstaben deiner Bibelausgabe kannst du nicht verzichten. Nun ist mir ein zweites wichtig zu betonen. Wenn wir das Wort Gottes in uns tragen, dann tun wir gut daran, es aus uns heraus auch wieder wirken zu lassen. Auch das ist für diejenigen unter uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, nichts Neues. Dennoch ist es vielleicht gut, dass wir uns von Zeit zu Zeit neu bewusst machen, wie wichtig es ist, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, in denen wir wiederum andere Menschen unseres Umfelds, beispielsweise unsere Kinder oder einen Freund, eine Freundin oder auch flüchtige Bekannte, mit denen wir zufällig ins Gespräch kommen, mit dem Wort Gottes konkret in Berührung bringen. Stellt euch vor, ich stehe in Bodenfeld in einem Geschäft. Eine Bekannte trägt mir vor, auf welche Weise wie sie von nahen Verwandten enttäuscht worden war. Sie schließt ab mit den Worten: Das vergebe ich Ihnen nicht. Reflexiv und ziemlich ungebremst widerspreche ich ihr. Andere im Laden hören plötzlich zu. Ich sage: Nein, das machst du bitte nicht, denn wenn du nicht vergibst, kann Jesus dir auch nicht vergeben. Ich selbst war etwas überrascht von dem, was da spontan aus mir raussprudelte, aber irgendwie war es gut. Es passte einfach in den Moment hinein. Mein Eindruck war, dass das Wort ankam in diesem Moment, an jenem Ort. Dabei bin ich überhaupt nicht der Held für solche Situationen, aber wie gesagt, da passte es. Denn es war Wort Gottes, nicht mein Wort. Ich hätte keine Kompetenz dazu, aber Gott hat sie. Manchmal heißt es ja, wir seien die einzige Bibel, in denen die Menschen heute noch lesen. Wenn das wirklich diese Chance ist, wie wir heute noch Gottes Wort unter die Leute bringen, dann lasst sie uns ergreifen, wo immer sie sich bietet. Als Klavierschüler habe ich noch einmal ganz neu angefangen, Klavier zu lernen, als ich anfing, mit 16 Jahren selbst Klavierschüler zu unterrichten. Ihr kennt das aus eurem Leben sicher auch, im Umgang mit euren Kindern, mit Schülern, Patienten, Klienten, Azubis und so weiter. Dass ihr Dinge, die ihr früher gelernt hattet, noch einmal viel tiefer verstanden habt in dem Moment, in dem ihr sie selbst anderen beigebracht habt. So ticken wir, dass wir Dinge noch einmal ganz neu begreifen, wenn wir nach Wegen suchen, sie möglichst verständlich weiterzugeben. Ich behaupte, man lernt an kaum einer Stelle besser, als wenn man selbst lehrt. Dieser Grundsatz gilt natürlich auch im Umgang mit dem Wort Gottes. Es zu bewahren, meint auch, es weiterzugeben. Nicht nur in der Uni gibt es Forschung und Lehre. Die gibt es auch bei uns Christen. Denn Jesus sagt zum einen, forschet in der Schrift. Sie ist es, die von mir zeugt. Und zum anderen sagt er, geht hinaus in alle Welt und etwas später in diesem Vers, lehret sie halten, alles, was ich euch gebot, Forschung und Lehre. Die sind fundamentale Bausteine der Gemeinde, meine ich. Und beide, das Forschen, das Lernen einerseits und das Beibringen, das Lehren andererseits, haben mit Struktur und System zu tun. Und das ist mein dritter und letzter Punkt heute Morgen. Lernen und Lehren des Wortes Gottes mit Struktur und System. In Matthäus 13 gibt es die sogenannte Gleichnisrede Jesu. Matthäus 13 ist ein Kapitel in dem Evangelium Matthäus. Da unterrichtet Jesus seine Jünger anhand verschiedener Bildvergleiche über verschiedene Zusammenhänge im Reich Gottes. Das, was die verschiedenen Lektionen über die Aussaat des Evangeliums, das Unkraut derer, die Gott in den Weg treten, über den Senfbaum des Wachstums im Glauben, den Sauerteig des Himmelreichs, über den Schatz des Himmelreichs, der wie eine Perle ist, für die ein Kaufmann alles hergibt, und schließlich über das Netz der Mission, in dem Fische aller Art gefangen werden, das, was all diese Lektionen miteinander verbindet, das ist die systematische Form der Didaktik, der Art, wie man etwas beibringt, die Jesus hier anwendet. Er redet nämlich in Gleichnissen. Er redet in Gleichnissen. Wir merken, Gottes Lehrtätigkeit über sein eigenes Wort, die hat System. Die hat Struktur. Und die Folge? Jesus fragt am Schluss, habt ihr alles verstanden? Sie antworteten, ja. Das steht so drin. Habt ihr alles verstanden? Ja. Jesus ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur hier und da mal ein Bibelwort aufschnappen, sondern uns wirklich auf die Schrift, auf seine Worte, auf Gottes Wort einlassen und damit vertraut machen, es uns einbimsen. Es gibt verschiedene Wege, sich dem Wort Gottes zu nähern. Ein Beispiel. Noch am Anfang meines Glaubens, da hatte ich die Bibel neben mir am Bett und habe vor dem Einschlafen ziemlich wahllos darin herumgeblättert und gelesen, Einzelheiten aufgeschnappt und dann bin ich eingeschlafen. Mehr war nicht drin. Dann später habe ich angefangen, ganze Kapitel zu lesen. Und während des Studiums, zum Beispiel auf Fahrten mit der Bahn nach Göttingen, da habe ich angefangen, mich nach und nach durch die Geschichtsbücher der Bibel, also die ersten Bücher im Alten Testament, durchzuarbeiten zum Beispiel. Habe Zusammenhänge entdeckt, Bezüge zum Neuen Testament begriffen. Vieles habe ich nicht gleich verstanden. Und wenn, dann konnte ich damit vielleicht noch nicht so viel anfangen. Aber plötzlich, da macht es Klick im Kopf und ich verstand Dinge, die mir lange nicht klar waren. Und vor allem konnte und kann ich jetzt reagieren, wenn ich in schwierige Situationen komme. Etwa wenn so etwas richtig so schief läuft, wie bei mir vorgestern im Geschäft. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wo ist das Problem? Oder in einer meiner schwersten Lebensphasen zum Ende des Musikstudiums. Gott macht, dass die Anfechtung ein Ende hat, sodass ihr es ertragen könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Solche Worte Gottes, die tragen mich durch dick und dünn. Oder eben Ich bin selbst dran mit Weitergeben, so wie damals im Laden in Bodenfelde. Matthäus 6, Vers 15. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, denkt mal an eure kurze Erste-Hilfe-Ausbildung für den Führerschein. Erinnert ihr euch noch an die stabile Seitenlage oder an den Schulter-Arm-Griff, mit dem ihr jemanden aus dem Auto ziehen könnt oder eventuell an die richtigen Aktionen zur Wiederbelebung? Man hat sie halt gelernt, ne? Weil es dran war, wegen dem Führerschein. Zweifelt vielleicht daran, dass man das je braucht im Leben. Ja, bis du in die Situation kommst. Und dann kannst du dir selbst oder anderen plötzlich helfen, wo du es sonst eben nicht könntest. So ist das mit dem systematischen Lernen und Lehren des Wortes Gottes auch. Zum Schluss und zusammenfassend möchte ich also erstens euch Mut machen, das Wort Gottes in der ganzen Tiefe seiner Bedeutung neu zu begreifen, es mit offenem Herzen zu lesen, es überhaupt wieder zu lesen, wenn ihr es eine Weile lang nicht mehr gemacht habt. Zweitens, nach Wegen zu suchen, das Wort Gottes an andere weiterzugeben, ja Gott darum zu bitten, dass er euch Gelegenheiten dazu gibt. Und drittens möchte ich euch bitten, systematisch und mit Ausdauer dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, bis das Wort Gottes in euch zu einem reichen Vorrat geworden ist, aus dem ihr je nach Bedarf Altes und Neues hervorholt, um es selbst zu genießen oder aber auch reichlich davon weiterzugeben an Menschen eures Umfelds in der Gemeinde innerhalb oder auch außerhalb dieser Mauern. Amen.